Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Inside Moin, ich bin der Manu, ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast der Welt, heute mit der Sonntags-Brunch-Folge, die Folge frei für alle, herzlich willkommen an unserem Frühstückstisch und bei mir sitzt der wunderbare Micha, guten Morgen.
Guten Morgen, ich habe eine flauschige Katze auf dem Tisch.
Das ist doch super, gutes Frühstück. Ihr hört den Sonntagsbrunch, wie gerade schon gesagt, mit der freien Folge der Woche, die gleich im Anschluss läuft. Das ist diese Woche unsere Review-Besprechung zu dem wunderbaren Spiel Into the Breach, mein Spiel des Jahres bisher, dazu gleich mehr. Und wenn ihr Kapitelmarken habt, dann könnt ihr natürlich auch direkt vorspringen, die Folge hören und dann vielleicht wieder zu uns zurückzukehren hier an den Frühstückstisch, weil das Format sieht folgendermaßen aus. Der Micha und ich, wir werden jetzt einen Blick zurückwerfen, bevor die Folge kommt, auf die letzte Woche bei Insert Moin. Was ist bei Insert Moin passiert? Was haben wir für Spiele besprochen, damit auch diejenigen, die keine Patreons sind und alle Folgen hören, so einen kleinen kurzen Überblick, ein Kurzfazit zu den jeweiligen Spielen und Themen bekommen. Und da fangen wir dann doch auch mal direkt an, Micha. Wir hatten direkt am Montag die Into the Breach-Folge, da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr groß drüber sprechen, die kommt ja dann gleich in voller Länge, unser Geschwärme zu diesem wunderbaren Roguelike. Und am Dienstag ging es um ein Spiel, was durchaus in der Diskussion stand, nämlich Kingdom Come Deliverance. Und da hatten wir die wunderbare Jana eingeladen, um darüber zu sprechen, ob dieses Mittelalterspiel auch die Erwartungen erfüllt hat. Micha, ich weiß ja von dir, dass du es so gar nicht magst, wenn Spiele so dermaßen groß im Gespräch sind. Das verdirbt dir ja immer so ein bisschen das Spiel. War das bei Kingdom Come Deliverance auch so? Oder hat dich das von per se einfach gar nicht gereizt?
Doch, warte, ich versuche. Ich dachte, ich konnte sein Schnurren aufnehmen. Ach so.
Ich dachte, du startest jetzt Kingdom Come.
Ja, und hab das Mikro so dran gehalten und dann guckte er so irritiert so, hä, was willst du denn jetzt mit diesem Mikrofon? Das ist der Vorführeffekt. Normalerweise streicht man immer hier rum und ist immer sehr laut. Also jetzt hat er, glaube ich, was er gekriegt hat. Kingdom Come ist, jetzt stehst du auf, ne? Unglaublich, diese Katze. Die Kingdom Come finde ich vom Konzept her ganz interessant. Aber ehrlich gesagt, also ich finde diese ganze Diskussion drumherum, um diesen Entwickler, der angeblich irgendwie zur rechten Szene wegen einem Ben-T-Shirt und so halt irgendwie Kontakt hat und halt auch das Ganze. Ich finde die Diskussion interessant und spannend, weil sie halt eben halt auch genau das macht, was man eigentlich bei Spielen machen sollte. Ich sage halt oft immer gerne, und das kann man immer wieder unterstreichen, dass Spiele nicht in einem Vakuum entstehen. Die werden von Menschen gemacht, diese Menschen leben halt auch in einem gewissen Umfeld und so, diese Sachen fließen da irgendwie mit ein. Und das gilt natürlich nicht nur für alle positiven Sachen, sondern halt auch einfach für alles Negative. Also da kann man dann also durchaus dann halt auch wirklich diese Fragen aufwerfen. Gibt es da Tendenzen, rechte Tendenzen in diesem Spiel sind, die in irgendeiner Form spürbar? Hat das irgendwie Einfluss auf diese Entwicklung? Und vor allen Dingen, Kingdom Come hat ja vorher so mit Realismus geprahlt und so und gesagt, das ist das geilste, realistischste Mittelalterspiel ever. Und da muss sich dieses Spiel natürlich dran messen. Also völlig klar, dass dann ganz viele Artikel dann auch gekommen sind, die sich mit dem historischen Kontext befassen und dies und das. Und das finde ich grundsätzlich eigentlich sehr gut. Also das ist nicht das, was mich nervt. Was mich eher so nervt, sind so dieses Social Media und Kommentar und auch so diese vorwurfsvollen Beiträge, die es dann gibt. Also es gibt zu jedem Artikel, der irgendwie historisch korrekt ist und der gut formuliert ist und der gute Argumente voranbringt, gibt es mindestens 5 weitere, die einfach nur Polemik sind. Und das ist das, was mich nervt. Also mich nervt die Diskussion um Spiele herum, mich nervt eher so der Tonfall und das Ganze drumherum.
Verstehe. Nee, da bin ich ganz bei dir. Die Diskussion, die dort angestoßen wurde, das haben wir auch nochmal jetzt am Samstag in der News-Folge aufgegriffen, zu der wir gleich kommen, fand ich total gut und wichtig. Und es hat auch wie ich an das Spiel jetzt rangegangen bin, auch nochmal verändert, weil ich eben das auch gut fand, dass man da nochmal drauf hingewiesen wurde, weil eben halt Spiele von Menschen gemacht werden und das spielt natürlich eine Rolle und kein Werk, kein Kunstwerk, wenn wir Spiele als Kulturgut ansehen, ist eben auch völlig frei davon, welche Leute das gemacht haben. Das geht ja gar nicht. Und schon gar nicht, wenn es eben ein Spiel ist wie Kingdom Come Deliverance, was sich diese Authentizität selbst auf die Fahnen schreibt. Genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir waren unterschiedlicher Meinung im Cast. Jana und Daniel, mit denen ich das Spiel besprochen habe, die haben es deutlich länger gespielt. Und ich habe so das Gefühl, je mehr Zeit man in das Spiel reinsteckt, desto mehr entdeckt man auch, was einem daran gefallen kann. Ich bin allerdings über diese Hürde nach den ersten 8-9 Stunden nicht drüber gekommen. Also man muss wirklich in den zweistelligen Stundenbereich kommen, bevor das Spiel sich so ein bisschen öffnet, bevor man da so ein bisschen warm wird mit diesem Spiel. Also ich fand es sehr sperrig. Mich haben die Bugs und die ganzen Kinderkrankheiten, die in diesem Spiel drin sind, dermaßen aus dieser
Kinder im Spiel.
Ja, genau. Also dermaßen aus dieser Immersion rausgerissen, dass ich das Gefühl hatte, das ist eher Arbeit und Überwindung, überhaupt in diese Spielwelt reinzukommen. Aber ich finde, das kommt auch in dem Podcast ganz gut rüber vom Dienstag, dass Jana und Daniel durchaus dann auch sehr viel Gefallen gefunden haben, dass es eben halt mal nicht um Drachen, Magie und Heldenfiguren geht, sondern man spielt einen Dorfjungen von einem Depp, wollte ich gerade sagen. Naja, man spielt halt einen Anti-Helden, ja? Dieser Heinrich, der ist halt wirklich nur der Sohn eines Schmieds, der zum Flüchtling wird und flieht und dann irgendwie auf Rache aus ist. Und du musst dir das wirklich alles sehr hart erarbeiten und es ist wirklich auch anstrengend, in dieser Welt zu leben. Und das finde ich schon ganz cool, dass sie diesen Ansatz eben auch konsequent durchgezogen haben. Sie scheitern halt momentan noch so ein bisschen an den technischen Fehlern, die da drin sind. Also wer das Spiel jetzt bis jetzt noch nicht gespielt hat, ich würde raten, das war auch unser Fazit am Ende, gerade bei der Konsolenversion, wartet noch ein paar Wochen oder Monate ab, bis das Ding einigermaßen gepatcht ist. Und dann kann man das, glaube ich, auch mal ausprobieren. Momentan ist es wirklich nur für hartgesottene Spieler. Oder für PC-Spieler, weil dort gibt es jede Menge Patches und Mods, inoffizielle, die dann auch diese Sachen, die wir negativ kritisieren, durchaus verändern können, aber halt nicht offiziell. Also das war noch ein ganz guter Hinweis aus der Community, dass man am PC da schon quasi einen Schritt weiter sein kann, als die Entwickler selber sind.
Ja, das ist ja komischerweise, witzigerweise bei einem ähnlichen Spiel, ähnlich geleiteten Spiel, nämlich Skyrim und Elder Scrolls, war das ja genauso. Ich finde, dass Kingdom Come also auch irgendwie schon so einen sehr ähnlichen Appeal irgendwie hat.
Wie Skyrim?
Ja, also ich finde, das hat klar, hat natürlich keine Waffen, Waffen hat es natürlich, ich meine Drachen und so und Magie, also klar, diese übernatürlichen Elemente sind weitestgehend da weg. Also es gibt zwar schon so Drogenrausch und so, habe ich gesehen, solche Sachen, aber es ist halt irgendwie, also ich finde schon, dass es, glaube ich, dieselbe Zielgruppe sicherlich ansprechen könnte. Deswegen bin ich selber gespannt, wie ich darauf reagiere. Also ich habe es selber noch nicht gespielt, ich bin aber gespannt drauf. Ich würde es aber, glaube ich, nach den ersten Reviews, die ich gelesen habe und auch nach eurer Meinung, ich warte einfach. Also ich nicht unbedingt, also ich bin jetzt nicht so scharf drauf, dass ich sofort spielen muss. Ich warte lieber ein paar Monate, bis dann halt die ganzen Kinderkrankheiten halt irgendwie getilgt sind und das Ganze sich ein bisschen fluppiger spielt, zumal ich hier die Xbox-Version vorliegen habe und da habe ich ein bisschen Angst.
Oh ja.
Also ich hab keine Xbox One, sondern die allererste Standard-Xbox und da muss man sowieso immer Angst haben, wenn man ein Spiel einlegt und ich glaube...
Du meinst keine Xbox One X, sondern die Xbox
One. Ja, richtig, also keine...
Dass die Leute jetzt diese ganz alte Xbox noch sehen und sich wundern,
wie da also die allererste, die wirklich noch so einen Kinect-Anschluss hat, also die Day One, also wirklich die allererste und da laufen die Spiele, also die Multiplattform-Spiele ja eh meistens schon immer ein bisschen mieser drauf und dann auch noch Kingdom Come, also ich weiß nicht, ich habe keine Lust, da 10 Minuten durch die Gegend zu laufen und auf einmal verschwindet die Welt oder sowas.
Da würde ich im Gegenteil, die Texturen werden einfach nicht geladen und so weiter.
Naja. Ach so, man läuft dann durchs Nichts, das ist ja auch ganz schön.
Ja, genau.
Böhmen ist so leer.
Ein völlig anderes Spiel, aber auch ein Spiel, was in der Vergangenheit spielt, haben wir am Mittwoch besprochen. Vom Böhmen des 15. Jahrhunderts geht's in die USA der 20er Jahre, 1924, um genau zu sein. A Case of Distrust, eine Visual Novel gepaart mit Elementen aus Graphic Adventures. Und das ist so eine Film-Noir-Geschichte, richtig cool gemacht. Das ist eh so ein Genre, was ich total mag, dieses Setting, dieses 20er Jahre. Und es geht um illegale Bootlegger, die halt Schnaps brauen während der Prohibition und so weiter. Und man spielt eine Detektivin, da kommt übrigens auch eine Katze vor hier. Hallo Kasimir.
Ja, der ist schon gegangen. Den ist das zu langweilig gewesen. Der hockt jetzt auf der Couch und guckt mich blöd an.
Ja, dann sollte dein Kater mal A Cats of Destruct spielen.
Also, was hat der eh immer, weil nämlich immer dann, wenn ich kein Essen in der Hand habe, dann ist er sehr.
Und du bist doch filmisch sehr bewandert. Kennst du Saul Bass?
Den habe ich noch nicht gesehen. Ich habe von dem gehört, aber.
Den Filmemacher.
Ich habe von dem Regisseur gehört, ich habe jetzt keine Filme von dem gesehen.
Der ist sehr bekannt geworden, auch damals in dieser Zeit. Der hat zum Beispiel das Intro für Hitchcocks Psycho gemacht, Psycho. Mhm. genau. Und hat so einen ganz bestimmten Stil gehabt, so mit so, was ist, diese Intros, die waren ja früher nur so Text für Filme, die waren nur so Textblöcke. Und der hat dann quasi als einer der ersten die Idee gehabt, das könnte man doch audiovisuell irgendwie auch schöner machen. Und hat dann was bei Psycho eben, hat so Elemente reinfahren lassen. Und seitdem sind die Intros auch so, wie man sie kennt. Und A Case of Distrust ist eine ganz, ganz große Hommage an seine Arbeit, an Saul Bass. Und das ganze Spiel sieht aus wie so ein Schattenspiel, also wie so ausgeschnittene Silhouetten, die dann auf so Farbkacheln animiert wurden und so weiter. Wunderschönes Spiel. Wie gesagt, sehr simpel, man muss sehr viel lesen, ist eigentlich nur eine Visual Novel, aber man begleitet eben eine Detektivin dabei und löst einen Fall. Sie bekommt einen Mordauftrag, also nicht einen Mordauftrag, sondern sie muss einen Mord aufklären. Und es hat Elemente von einem Grafik-Adventure, dass du, wenn du Sachen anklickst, dann notiert sie sich diese Hinweise oder diese Dialogfetzen in ihrem Notizbuch. Und du kannst dann aus dem Notizbuch heraus diese Sachen anklicken, um zum Beispiel in Dialogen dafür zu sorgen, zu sagen, hey, das stimmt doch gar nicht. Ja, ich habe hier gehört und das. Also man benutzt keine Gegenstände, sondern immer nur Sachen, die man aufgeschnappt oder sich aufgeschrieben hat. Und dadurch hat es so einen Grafik-Adventure-Stil, aber eben eine Visual Novel. Sehr, sehr cool, ist für Steam erhältlich momentan. Und ja, Micha kommt sicherlich auch für die Switch.
Sehr gut. Ich wollte hier noch zu Saul Bass sagen, ich habe nämlich, er hat irgendwie nur zwei eigene Filme gemacht irgendwie. Und da gibt's diesen einen ganz berühmt mit den Ameisen, Phase 4 heißt der, glaube ich. Den wollte ich immer sehen. Also ich habe immer das Cover gesehen und ich fand das immer geil. Also es hat mich immer an dieses Ameisenspiel von Amiga erinnert, When They, weißt du, wie heißt das nochmal?
Kampf von der Desert
oder so? Genau. Und das soll unheimlich gut sein, aber ich habe den bis heute nicht gesehen. Deswegen ist mir dieser Name, der schwebt immer so in meinem Kopf rum und ich immer wieder fällt er mir ein, weil natürlich kennt jeder diese Vorspinne vom Psycho und so und der hat ja auch für Vertigo zum Beispiel.
Ja, oder Spiel Casino immer. Und so, genau.
Ja, also das sind der, dadurch ist der bekannt, aber ich habe nie seine eigenen Filme gesehen. Deswegen gut, dass du mich daran erinnerst. Ich glaube, ich war jetzt gleich Phase, ich glaube 4 heißt der, Phase 4 oder 5, irgendwie so irgendeine römische Ziffer dahinter. Den werde ich mir, glaube ich, gleich bestellen, damit ich das nicht wieder vergesse. Ich stehe halt voll auf diese, das soll so ein Moodpiece sein, also so ein bisschen, also diese Science-Fiction-Filme, die einfach so eine düstere Stimmung haben, also die typischen 70er-Jahre-Dinger, also die ohne großartig Gewalt auskommen, sondern einfach nur so wallen, so ein bisschen wie Carpenter früher die Filme gemacht hat, deswegen wollte ich den immer gucken.
Ja, aber A Case of Distrust musst du dir auch mal anschauen, das wird dir auch gefallen. Also ich liebe ja so Spiele auch, die so einen bestimmten visuellen Stil haben und den einfach auch durchziehen und das wird dir, glaube ich, auch gefallen.
Cool. Ja, nee, danke für die Erinnerung. Jetzt, ich surf mir hier mal parallel auf Amazon. Was kam am nächsten Tag?
Die nächsten Tag, da warst du im Mittelpunkt. Die habt ihr hoffentlich auch schon gehört. Die waren nämlich auch frei verfügbar für alle. Also nicht nur für Patreons. Das war unsere Pilotfolge von L'Amour. Da hast du über die USK-Freigabeverweigerung bei Erotikspielen mit dem wunderbaren Gast Ben gesprochen, der wirklich ein sehr kompetenter Gast war. Dickes Lob nochmal an der Stelle an euch beide. Und wir müssen jetzt, glaube ich, nicht nur mal diese Folge zusammenfassen, weil die gibt's ja frei zu hören für alle.
Genau.
Aber wie hast du denn das Feedback wahrgenommen? Da können wir vielleicht nochmal kurz darüber reden.
Ja, sehr positiv. Ich hatte ein bisschen Angst wegen dem, weil das Thema schon ernst ist und es halt eben, wie sagt man, also man weiß ja nie so, wie die Leute so drauf reagieren und oft ist dann halt einfach so in diesem Bereich, also gerade wenn man halt irgendwie über solche Spiele redet, wo es sehr viele Leute gibt, die das ja auch verteidigen, weiß man nie, wie die reagieren, also ob dann irgendwie, ne, ob dann mit Wut reagiert wird, oh, ihr nehmt uns irgendwie was weg und so, also man kennt das Übliche, was dann manchmal passiert, aber es war doch erstaunlich positiv, das Feedback. Also es hat mich sehr gefreut. Ich hatte gehofft, dass es in diese Richtung geht. Und wenn da mal Kritik kam, dann war die auch sehr nett formuliert. Also das
ist sehr sachlich vor allem.
Genau. Sehr sachlich. Also das ist jetzt keine Selbstverständlichkeit für das Internet, meine Damen und Herren. Und deswegen war ich doch sehr überrascht. Und dann waren wir auch irgendwie auf Platz 4 bei iTunes und so.
3 sogar kurzzeitig mal. Ja,
3?
Ja,
genau. Ach so. Wow. Also ich finde, ich bin sehr froh und ich freue mich auf weitere Folgen, weil es mit dieser Sachlichkeit durchaus so weitergehen soll. Aber die Themen werden natürlich nicht ganz so krass jedes Mal. Also das erste ist schon so ein Magengrubschlag so ein bisschen, aber das zweite wird ein bisschen fröhlicher.
Das kann ja, aber war halt auch ein aktuelles Thema, deswegen hat sich das auch sehr gut angeboten und war ein schöner Einstand. Vielen Dank für dieses Format.
Und, ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank an die Community auch, dass die wirklich so gesittet bei uns zugeht. Das, wie du schon gesagt hast, ist absolut keine Selbstverständlichkeit. Unser Discord-Server ist ein Traum. Ich bewege mich da täglich sehr, sehr gerne und liebe Grüße an alle. die bei uns auf dem Discord unterwegs sind und auch im Feedback-Kanal nicht zu sehr off-topic werden, Augenzwinkern, und uns irgendwie mit uns über Themen, über aktuelle Themen reden und eben auch Feedback zu den Folgen geben. Vielen lieben Dank.
Finde ich auch cool, dass das Feedback auch von Leuten kam, die vorher sehr skeptisch waren. Also viele konnten sich halt nicht so richtig vorstellen, wie so ein Format funktionieren kann, wo es um hauptsächlich um Liebe und Sexualität in Spielen geht. Und das klingt ja auch, ehrlich gesagt, jetzt erstmal nicht so spannend so. Und ich finde das ganz cool, dass sie sich das trotzdem angehört haben, trotz dieser Skepsis, damit man auch so ein Gefühl bekommt, wohin die Reise geht. Also es, wie ich mir das vorgestellt habe und so. Und das finde ich schön, dass dieses Feedback dann auch von denen kam, die eigentlich am Anfang gesagt haben, nee, würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht hören oder hat mich jetzt nicht gereizt, da jetzt irgendwie noch einen Plätsch drauf zu werfen oder so. Finde ich cool. Also das hat mich sehr gefreut, dieses Feedback.
Sehr schön. Am nächsten Tag ging's heiß weiter mit Need for Speed Payback. Ja, das ist ein blöde Überleitung.
Das ist jetzt richtig
blöd. Von Erotik zu Autoporn. Tut mir leid. Sagen wir mal lieber. Payback. Need for Speed Payback liegt seit November hier bei uns beiden, glaube ich, rum, weil wir beide sehr große Need for Speed Fans sind.
Ich habe das gar nicht.
Aber du bist großer Need for Speed Fan.
Ja, schon. Ja. Also ich habe schon Bock drauf, aber ich habe das nicht.
Also bei mir lag es auf jeden Fall seit November hier und ich habe es dann auch angefangen zu spielen. Nee, ich habe angefangen zu spielen und fand es doof. Und dann hat es mir überhaupt nicht gefallen die ersten Stunden. Dann habe ich es wieder zur Seite geschoben, habe andere Sachen gespielt und war ein bisschen enttäuscht. Habe mir dann immer gedacht, Mensch, Need for Speed, muss doch irgendwie was drin sein. Und habe dann nochmal einfach ein bisschen ruhen lassen und diese manchmal Reifenspiele ja auch so ein bisschen. Hab's mir jetzt nochmal in letzter Zeit angeschaut und hab dann mir den Dennis geschnappt von den Rocket Beans, der das Need for Speed Payback auch, dem ging's ganz ähnlich. Der hat's auch erst blöd gefunden, hat's dann aber durchgespielt und dann haben wir jetzt nochmal ausführlich drüber gesprochen und wir hatten auch schon sehr viel Kritik an diesem Spiel, also auch negative Kritik, haben aber auch ein paar Sachen gefunden, die tatsächlich gar nicht so schlecht sind. Aber im Endeffekt muss man schon sagen, das war nix. Also Need for Speed Payback hat ein schönes Arcade-Race-Feeling, aber es sind so viele Sachen drin. Wir haben es genannt, das Need for Speed der verpassten Chancen. Weil Potenzial erkennt man, wenn man dieses Spiel spielt. Ja, es macht wirklich auch Spaß an vielen Momenten, aber wirkt so aufgesetzt und gewollt an vielen Stellen und man hat so das Gefühl, so, nee, das hätte nicht wirklich sein müssen. Und wenn man eine Xbox hat, dann sollte man definitiv zu Forza Horizon 3 greifen. Das ist das deutlich bessere Need for Speed. Oder auch The Crew, wenn man eben keine Xbox hat, macht auch mehr Spaß als Need for Speed Payback. Ich nenne die beiden Spiele, weil es eben beides auch so Open-World-Rennspiele sind, wo du in einer großen Landschaft Dinge sammelst, Dinge freischaltest. Und es sind sogar ganz viele Dinge drin in Payback, die 1:1 geklaut wurden von The Crew und Forza Horizon. Von daher war da unser Fazit recht eindeutig. Kann man machen, muss man aber. Wenn man es nicht gespielt hat, hat man auch echt nichts verpasst.
Jetzt habe ich noch eine ganz, die ist ein bisschen random, die Frage, ne? Aber ich habe ein bisschen Bildmaterial gesehen. Also ich werde später bestimmt mal spielen. Aber dann habe ich irgendwie so diese Story-Sequenzen gesehen. Und habe ich mich verguckt oder spielt da tatsächlich Dominik Tipper mit?
Ich habe die Schauspieler jetzt nicht erkannt. Das sind 3D-animierte Figuren. Ich habe jetzt auch nicht so das Gefühl gehabt, dass die groß Motion Capture betrieben haben. Ob die irgendwie an echten Schauspielern angelehnt sind, kann ich dir nicht sagen. Also es ist ja nicht so wie bei dem letzten Need for Speed, dass sie echte Schauspieler abgefilmt haben aus so einer POV-Perspektive. Sondern es sind ja wieder ganz klassische 3D-Figuren, die natürlich auch mit Synchronsprechern agieren. Aber ob das die sind, kann ich dir nicht sagen, nee.
Ja, weil das ist eine echt super Darstellerin, die aus Expanse kenne. Das ist so eine Netflix-Science-Fiction-Serie, die ich liebe. Mhm. Und sie spielt eine echt coole Rolle dort. Und da habe ich irgendwie gedacht, also ich habe da jetzt wirklich so 2 Sekunden und dachte, ist das Dominik Tipper? Allein deshalb würde ich es mir ganz gerne mal angucken. Ja. Aber ich glaube, das klingt schon so ein bisschen so, als hätten sie es ein bisschen auch übertrieben mit der Zerpflückung der Open World und so.
Es hat keinen Stil, dieses Payback. Also du hast einerseits diese Action-Sequenzen drin, die so wirklich stark gescriptet sind, wo du das Gefühl hast, es ist ein spielbares Fast and Furious. Oder wo du wirklich an so einen Truck fährst und dann schaltet die Kamera um und du schanzt aus dem Truck raus mit einem anderen Auto und dann nimmt das Spiel dir die Steuerung weg und du hast irgendwie eine ganz, ganz enge Schlauchsequenz, wo du halt durch musst. Und dann auf einmal ist es wieder Open World mit einer unglaublich langweiligen Open World, wo einfach nichts ist, das ist einfach nur Wüste. Und dann hast du ein Tuning-System, was so dermaßen verkorkst ist, indem du so Sammelkarten sammeln musst in Lootboxen. Also das ist alles so kaputt in diesem Spiel, dass du dich wirklich fragst, was soll das denn alles? Also dann doch lieber so wie letztes Jahr, ganz klar irgendwie ein Setting, Underground, nur nachts mit einer coolen Idee wie die Schauspieler, weißt du? Also dann lieber sowas und jedes Jahr irgendwie eine neue Idee aufgreifen, als so eine eierlegende Wollmilchsau, bei der alles nicht richtig funktioniert. Sehr schade. Das Autofahren macht weiterhin Spaß. Gut, das war Need for Speed Payback, die Folge vom Freitag. Und am Samstag gab es mal wieder nach 2 Wochen Pause eine Lenews-Folge mit Daniel und mir, wo wir über Flugtaxis gesprochen haben, über Dorothea Bär. Die, ja, das war ein Gag, den die Dorothea Bär in der Heute-Journal gemacht hat. Die wird jetzt Digitalministerin im Kanzleramt. Und dann wurde sie gefragt, warum denn der Ausbau des Internets in Deutschland so lahm ist. Und dann hat sie gesagt, sie will sich um wichtigere Themen kümmern, wie zum Beispiel, dass wir bald mit Flugtaxis unterwegs sind. Und das hat dann im Internet für viel Spott gesorgt. Und da gab es ein paar Themen, die wir aufgegriffen haben. DCP unter anderem, Oculus Rift war weltweit deaktiviert diese Woche und so weiter. Also das ist unser Format, wo wir die wichtigsten News der Woche aufgreifen und kurz einordnen und kommentieren. Das war's. Jetzt sind wir schon beim Sonntagsbrunch, den hört ihr gerade. Und jetzt geht's gleich weiter mit der Folge Into the Breach. Wir können so einen kleinen Ausblick vielleicht noch geben an dieser Stelle, Micha. Was erwartet uns denn nächste Woche? Da haben wir ja schon ein paar Fixpunkte eingetragen.
Nächste Woche haben wir ein cooles Interview mit dem FemDesk Meetup. Da bin ich super gespannt drauf. Habe ich nicht gehört. Das Thema finde ich aber extrem gut. Das höre ich dann quasi parallel mit den Hörern mit. Dann macht der Daniel ein Battlefield 1 Revisited. Da höre ich einfach zähneknirschend mit.
Ja, aber es wurde auch gewünscht, da nochmal, also das ist ja Revisited, ja. Wer das noch nicht kennt, das ist unser Format, wo wir auch wieder in Spiele nochmal nach einer gewissen Zeit reinschauen, die sich halt einfach weiterentwickeln, ja. Die man in einem Review nicht komplett abdecken kann, die gerade so Games as a Service, so Sachen wie The Division oder eben auch Battlefield, weil die natürlich auch durch DLCs und durch Updates und Patches und so weiter, Rainbow Six und so etwas, sich weiterentwickeln. Und da haben wir natürlich auch absolute Spezialexperten eingeladen, nämlich den wunderbaren Herr Kaschke. Ich sage ganz oft wunderbar, ist dir schon mal aufgefallen? Jeder Gast ist bei mir wunderbar.
Das ist, finde ich, ganz wunderbar, ja. Dass du das
sagst. Also dann sage ich jetzt der famose Herr Kaschke, der unseren Intro-Song zum Beispiel auch produziert hat. Vielen Dank an der Stelle mal wieder. Der ist absoluter Battlefield-Fanatiker und da freue ich mich sehr auf die Folge. A, mag ich seine Stimme total gerne und B, ist er einfach auch so dermaßen drin im Thema, dass da, wer sich fragt, lohnt es sich vielleicht mal wieder in Battlefield 1 vorbeizuschauen, für den ist diese Folge gemacht, glaube ich.
Ja, genau. Also ich weiß jetzt, ich bin da auch nicht so ein Bilder, aber ich weiß auf jeden Fall durch die zahlreiche YouTube-Werbung, die mir vor jedem blöden Video reingeschaltet wird, dass bei Battlefield 1 auf jeden Fall sehr viele Expansion-Packs und Zusatzkarten und was weiß ich mit reingekommen sind. Also wer noch mehr Multiplayer-Krieg spielen will, wird da auf jeden Fall sehr glücklich werden. Und ich glaube, da hat sich auch wann ist denn das rausgekommen? Vor über einem Jahr, ne? Das ist ja echt schon lange her. Da tut sich ja oft bei so Multiplayer-Titeln auch viel. Also da wird ja, meistens haben die Publisher sowieso noch einen langen Plan, wie sie die Spiele am Leben erhalten. Und ich glaube, bei Elfie lief ja ziemlich gut. Insofern wird es da wahrscheinlich sehr, sehr viel Neues geben. Also mal gespannt.
Dann wird es natürlich auch wieder ein paar Folgen zu einzelnen Spielen geben. Da brauchen wir jetzt, glaube ich, noch nicht so viel zu sagen. Da sind wir noch ein bisschen am Gucken, wie wir das zeitlich koordinieren. Aber es wird auch eine neue Lamour-Folge direkt schon geben, nämlich direkt nächste Woche.
Ja, Lamour, muss ich mir mal hinter die Ohren schreiben, dass das so ausgesprochen wird. Jetzt habe ich es mal richtig gesagt. Ne? Ich bin echt schlecht im Französisch. Und da geht's, soll ich schon verraten?
Ja, klar, ist schon fertig. So, ja.
Also wie gesagt, die Folge ist fertig. Da ist die gute Lara zu Gast, die wir auch öfter schon zu anderen Themen hier drin hatten. Also die von Polygamia und die auch sehr viel über Filme schreibt und redet und so. Und ich habe sie zu einem Thema eingeladen, was super interessant ist, und zwar Read Only Memories. Das ist ein Adventure. 2064 heißt es in so einer erweiterten Version. Das ist ein bisschen irritierend von Namen. Und das ist ein Adventure, das tatsächlich für und aus der Queer-Community entwickelt worden ist. Also da gibt es einen Menschen namens Matt Conn, der wird also wie die Con geschrieben, nur mit Doppel-N hinten dran. Und der hat tatsächlich eine Con, eine Convention geschaffen, die heißt die Gamer X. Und diese Gamer X ist speziell für die Queer-Community entwickelt, weil er das Gefühl hatte, dass so diese ganz großen Spielemessen, so etwas wie die weiß nicht, was ist das, die E3 in Amerika oder so, ja, dass die halt sehr, sehr stark auf so ein männliches, heterosexuelles Publikum ausgerichtet sind. Ich glaube, das können wir alle auch bestätigen, dass es sehr, sehr stark darauf ausgerichtet. Und er hatte auch nicht das Gefühl, dass sein Umfeld irgendwie so willkommen ist. Und der hat dann deshalb die Gamer X ins Leben gerufen, die auch schon seit einigen Jahren ganz gut läuft. Also, und
Gamer mit Y geschrieben, ne?
Genau. Genau, also mit Y und mit dem, genau, und alles so in einem Wort hintereinander. Und die kriegt auch wirklich mittlerweile sehr guten Zuspruch, auch teilweise von so großen Sponsoren wie Ubisoft und so, die sagen, das ist ja super, das unterstützen wir, also es wächst. Und er hat aber auch halt dieses Spiel gemacht, das Read Only Memories. Und das ist ein super cooles Adventure, wo ich vorher wirklich null Ahnung hatte, dass es überhaupt irgendwas damit zu tun hat. Also ich habe es einfach nur bei Limited Run gekauft, weil ich irgendwann gesehen habe, dass das da angeboten worden ist. Und ich finde halt Cyberpunk cool. Mhm. Und ich mag Snatcher von Kojima, das alte, dieser alte Adventure-Klassiker von früher, der wiederum an Blade Runner angelehnt ist.
Ist ein Cyberpunk-Adventure, genau.
Genau, ist ein Cyberpunk-Adventure und alles so Sachen, die mich dann halt auch irgendwie ansprechen, hast einfach gespielt und dann beim Spielen festgestellt, wie verdammt cool diese Charaktere geschrieben sind. Und dann habe ich irgendwann ein bisschen recherchiert und festgestellt, dass das Ganze diesen Hintergrund hat. Und die Lara kannte sich sehr gut, die kannte sich sehr gut mit dem Thema aus. Und da haben wir dann deshalb, also wir beleuchten jetzt in dieser Folge sowohl das Spiel an sich, so wie das an sich so steht, und dann machen wir, dann beleuchten wir, was es so allgemein für die Community bedeutet und wie die Hintergrundgeschichte ist und erklären auch ein bisschen mehr über diese die Conventions und so, die da laufen. Das ist ziemlich cool. Und auch generell, dass man so einen Einblick bekommt in die Queer-Community, das war für mich zu dem Zeitpunkt halt auch neu und ich habe durch die Lara sehr viel darüber
gelernt. Genau, also im Vollaus, also die LGBTQ-Community, also die.
Oh Gott, ja, das kann man nicht aussprechen, deswegen sage ich immer queer, aber
LGBTQ-Community, genau. Genau. Eine Frage, die ich habe, also das Spiel heißt ja 2064, 2064 Read Only Memories, nicht irritieren lassen, das ist die Folge 2147, wir haben es nicht geschafft, die Folgennummer mit der Spielnummer zu synken, das wäre natürlich ganz cool gewesen, also nicht irritieren lassen an der Nummer, das ist nicht die Folge Lamour 2064, sondern das gehört zum Namen dazu. Bei mir ist auf meinem iPhone aufgepoppt vor ein paar Tagen, so hier, Spiel für dich, Spiel des Tages, Read Only Memories Type M. Kennst du das? Ist für iOS erschienen und klingt ja, als wäre das ein Spin-off zu diesem Spiel, oder? Read Only Memories Type M.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob es da irgendwie eine Art von Spin-off gibt. Also ich glaube, das ist in sich geschlossen und dass der Mensch, also es ist der Entwickler heißt Midboss.
Ja, das ist nämlich von dem auch. Also das ist auch von Midboss und das steht auch dran. Type M ist das Cyberpunk-Thriller und so weiter und so fort. Aber Type M, weiß ich jetzt nicht, ob das für Mobile steht, ob das eine Adaption des gleichen Spiels ist.
Ich glaube fast, es ist ein Port. Mhm. Also weil das wird jetzt gerade sehr fleißig auf alles Mögliche portiert. Also diese erweiterte Version, das 2064. Und das ist so, dass die das jetzt auch auf die Switch bringen wollen und sowas alles. Also ich glaube einfach, so werden diese Ports benannt. Type M würde ja vom Namen passen, Type Mobile oder so. Vielleicht ist es irgendwie so ein bisschen angepasst an die Mobilgeräte, aber es soll auf jeden Fall halt auch halt zum Beispiel für Switch kommen 2018.
Also aber so da genau gehört es auf jeden Fall dazu, auch Cyberpunk und so weiter. Dann ist
also wenn das Midboss ist, genau, also ja. Midboss heißt der Entwickler und wenn das würde ich jetzt mal sagen, also der Name ist ja wahrscheinlich geschützt, also insofern denke ich schon, dass es dann...
Weil auf der Webseite selber sehe ich nur eben die 2064-Version und nicht diese Type-M. Aber dann werden wir da nochmal recherchieren und...
Hier im Februar, also in der Release-Liste, ich habe gerade mal hier geguckt, da steht auch tatsächlich Android iOS. Also ich vermute einfach, dass es die
Vom Grafikstil hin so würde das ja durchaus funktionieren, gell? Wenn man es vom Menü und...
Ja, das ist so Pixel-Grafik. Also ich glaube, für Mobilgeräte ist es relativ unkompliziert irgendwie. Also ich glaube, die können das ganz fleißig jetzt auf alles mögliche portieren, ohne dass sie da irgendwie Schwierigkeiten haben.
Wunderbar. Gut, das war unser Ausblick auf die nächste Woche. Dabei wollen wir es jetzt, glaube ich, mal belassen. Dann hört ihr jetzt die Folge der Woche zu dem wirklich fantastischen Spiel Into the Breach, was mich in letzter Zeit so gefesselt hat wie kein anderes Spiel. Viel Spaß jetzt mit der Folge und wir hören uns, wenn ihr wollt, morgen wieder. Dazu könnt ihr Patreon werden. Dann habt ihr nicht nur Zugriff auf die Sonntagsfolgen, so wie jetzt heute, sondern auf alle Folgen, die wir produzieren, nämlich jeden Tag eine neue Folge von Montag bis Samstag. Und dazu geht ihr auf patreon.com/insertmoin und ab einem 5-Dollar-Pledge habt ihr Zugriff auf alle Folgen in Zukunft und auch rückwirkend, also auf alle über 150 Folgen, die wir seit der Patreon-Umstellung mit der Folge 2000 veröffentlicht haben, die stehen euch dann auch direkt zur Verfügung. Würden wir uns sehr freuen, wenn ihr noch ein paar dazukommen. Wir nähern uns nämlich dem 1000. Patreon, Micha, und das muss gefeiert werden. Fehlen noch 48 Leute, dann haben wir 1000 Patreons, die uns unterstützen jeden Monat.
Der 1000. Da müssen wir uns aber...
Da lassen wir uns das einfangen.
Wir müssen irgendwas Cooles mit 1000 machen.
Ja.
Ich weiß, da fällt uns bestimmt was ein.
Gut, dann schaut, dass wir dieses Ziel erreichen. Ich würde mich sehr freuen. Wir hören uns morgen wieder und jetzt viel Spaß mit Into the Breach und bis dann. Ciao. Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu, ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast der Welt und heute zu Gast der wunderbare Daniel von Lost Levels, wo ihr diese Folge vielleicht jetzt auch hört. Guten Morgen, Daniel.
Hallo.
Du bist Daniel, du schreibst über Spiele. Wir kennen uns natürlich noch aus Superlevel-Zeiten. Du bist ja in letzter Zeit auch öfter mal hier zu Gast, wenn es um Pixel geht. Mhm. Und schreibst und leitest oder mit anderen zusammen jetzt auch das wunderbare neue Indie-Blog LostLevels.de. Und dieses Spiel ist ja quasi wie gemacht für uns beide, über das wir heute reden, oder? Ja,
absolut, absolut. Das ist schon ein frühes ein weiteres frühes Indie-Highlight des Jahres, so kann man, denke ich, schon sagen.
Ja, jetzt kommt der Indie-Hyper hier wieder.
Indie kann man streichen. Also ich würde schon sagen, es ist ein Highlight einfach des Jahres.
Ja, also da bin ich ganz bei dir. Ich habe dieses Spiel so intensiv jetzt auch die letzten Tage gespielt und ich bin mir relativ sicher, dass wir, also es ist Ende Februar, jetzt Anfang März, und ich bin mir jetzt schon relativ sicher, dass das in der Jahresendfolge bei mir unter Garantie auftauchen wird, dieses Spiel, weil ich regelrecht verliebt bin in dieses Spiel. So, über was reden wir denn überhaupt hier eigentlich, wenn wir hier schon so rumhypen? Die Rede ist von Into the Breach, das neue Spiel der FTL-Macher. Und wer damals dachte, als FTL Faster Than Light rauskam, dass es sich dabei um ein One-Hit-Wonder handelt und glückliche Fügungen dafür gesorgt haben, dass ein fantastisches Debütspiel entstanden ist, der wird eines Besseren belehrt, denn Into the Breach, das zweite Spiel dieses Studios Subset Games, heißen die, glaube ich, gell?
Genau, Subset, genau.
Ist tatsächlich noch besser geworden, meiner Meinung nach, und wieder ein absoluter Überflieger. Also, ist echt unfassbar, was die auf die Beine gestellt haben in so kurzer Zeit.
Ja, würde ich absolut. Also, es ist auch eine ähnliche Wirkung, die ich um mich rum jetzt schon so feststelle, wie bei FTL. Das war ja, wann kam das raus? 2012, so als dieser ganze große Indie-Boom, sage ich mal, losging. Und das war auch so ein Spiel, das alle irgendwie in meiner Steam-Freundesliste haben und ewige Stunden gespielt haben, weil das einfach so ein Spiel war, das irgendwie alle gepackt hat. Und das bei Into the Breach jetzt wieder das Gleiche. Wenn ich irgendwie Twitter aufmache seit dem Release irgendwie, schreiben alle über das Spiel irgendwie meine diese Activity-Liste, die man bei Steam sehen kann, ist auch, haben irgendwie 20 Leute in meiner Freundesliste dieses Spiel gekauft am Release-Tag sofort. Es ist, spricht wieder irgendwie alle an und holt irgendwie alle ab und alle sind total eingesaugt.
Dann lass uns doch mal erklären, was die Faszination dieses Spiels ausmacht. Fangen wir doch mal ganz vorne an. FTL war ja so ein Science-Fiction-Raumschiff-Spiel, bei dem man ins All geflogen ist und bestach vor allem eben auch durch diese Roguelike-Elemente, dass man eben losfliegt und sobald man eben verliert, muss man wieder komplett von vorne starten und schaltet sich aber dann durch gewisse Dinge auch neue Sachen frei, um andere Schiffe zu haben und so weiter. Und dieses Grundkonzept übernimmt Into the Breach auch. Also bei Into the Breach hast du zwar eine andere Art von Genre, würde ich sagen. Also es ist ein Rundenstrategiespiel auf einem 8x8 großen Feld. Man schaut mit so einer isometrischen Sicht von oben drauf. Man zieht mit drei Mech-Einheiten in den Krieg gegen eine Alien-Invasion, würde ich jetzt mal so sagen. Aber auch diese FTL-Elemente sind drin. Wenn du stirbst, dann stirbst du. Dann ist deine komplette Kampagne vorbei. Du fängst von vorne an, aber trotzdem hat man immer beständig das Gefühl, eine Progression zu haben, oder? Das ist das Faszinierendste daran, dass es gar nicht so stört, wenn man dann verliert.
Genau. Es ist, man schaltet halt auch bei jeder Niederlage. Und wenn es irgendeine Kleinigkeit ist, irgendwie ein neuer Pilot oder ein neuer Mech, den man irgendwie freischaltet oder ein neues Level, das man danach wieder direkt anspringen kann. Und auch wenn man wieder am Anfang der Kampagne beginnt, nach jedem Game Over, was irgendwie Dutzende, wenn nicht hunderte Male passiert, hat man jedes Mal ein bisschen was man an der Startsituation verändern kann. Und ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend, damit das so gut funktioniert, ja, dieses ewige Wiederholen des Kampfes.
Ja, und vor allem der Lernfaktor. Also so ein komplettes Durchspielen dauert, es gibt vier Inseln, bei denen man jeweils so eine Reihe von Missionen machen muss. Und ab der zweiten Insel, die du geklärt hast, kannst du quasi in die finale Mission springen. Und ich sage jetzt mal, mit zwei Inseln zu säubern von den Aliens und dann in die letzte Mission zu gehen, wenn du das schaffst, das kannst du unterhalb 30 Minuten komplett durchspielen quasi. Wenn du alle vier Inseln machst, dauert es natürlich ein bisschen länger, aber so, ich schätze mal, so eine Stunde oder sowas braucht man, wenn man eben, je nachdem, wie lange man überlegt pro Runde und so weiter, ist also ein kompletter Durchgang. Und man kann auch jederzeit diese einzelnen Missionen, die dauern maximal 10 bis 15 Minuten. Also das ist auch ein ganz, ganz wunderbares Spiel, um das mal so zwischendurch eine Runde zu machen. Zumindest nimmt man sich vor, man spielt nur eine Runde und sitzt dann auch wieder irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde dran. Momentan gibt es dieses Spiel nur für den PC. Aber FTL kam später auch für Tablets und Smartphones und ich bin mir relativ sicher, dass die auch schon an den Portierungen arbeiten, dass die geplant sind, auch wenn die noch nicht angekündigt sind. Aber ich glaube, wir sind uns beide einig, wenn dieses Spiel für Tablets oder Smartphones rauskommt, dann müssen wir, glaube ich, unsere Geräte verstecken, spätestens bei der Switch, genau. Werde ich drüber nachdenken, die verkaufen zu müssen, weil dann kriege ich, glaube ich, wirklich gar nichts mehr gebacken und werde auch keinen Podcast mehr hinkriegen jeden Tag, außer ich rede nur noch über dieses Spiel.
Ja, dieser Smartphone-Vergleich ist sehr, sehr passend, weil es wirklich dieses Format ja quasi hat, weil eine Insel sind, glaube ich, 5 oder 6 Missionen mit dem jeweiligen Endkampf und wie gesagt, die sind halt wirklich, wirklich kurz. Die haben alle auch tatsächlich ein festes Zeitlimit, also man kann auch gar nicht
ewig
so viel Zeit mit einer Mission verbringen. Man hat immer 5 Runden, die man im Endeffekt überleben muss gegen die immer nachrückenden Gegner. Die werden also immer mehr, wenn man die nicht stetig umbringt. Und nach 5 Runden ziehen die sich einfach zurück. Oder man hat halt nach 5 Runden alle besiegt und dann ist es quasi ein perfekter Sieg. Aber es ist quasi so ein Timer, den man nur überstehen muss. Und ja, dadurch spielt sich's wirklich, wirklich so am Stück weg. So eine kleine Runde. Und wenn man sowohl ein Sieg als auch eine Niederlage motivieren einfach weiter, nochmal zu probieren, weil wenn man verliert und wieder von vorne anfängt, dann denkt man sich, na gut, diesmal mache ich es besser. Und wenn man dann aber gewonnen hat und gerade noch irgendwie einen perfekten Sieg irgendwie rausgeholt hat oder auch nur ganz knapp gewonnen hat, denkt man sich, hat man so einen Motivationsschub, dass man jetzt gleich, na komm, den nächsten Level schaffe ich jetzt auch noch.
Genau. Und noch dazu kommt, dass innerhalb der Kampagne man ständig irgendwelche Sachen freischaltet, man bekommt neue Waffen, man hat so kleine Timepods, die man retten kann, da sind dann, keine Ahnung, zum Beispiel eine neue Elektropeitsche drin, die man dem Mech ausrüsten kann oder eine neue Rakete, die irgendwie alle auf dem Feld anvisiert, aber nur einmal genutzt werden kann, irgendwelche Heilungssachen. Also es ist unglaublich motivierend, weil wahnsinnig viel in diesem Spiel drinsteckt und nach einer kompletten Insel hat man immer Punkte, also Reputation, die man eben verdient hat durch Bonusziele, die man innerhalb der Kampagne erreicht, kann man zwischen den Inseln seine Mechs ausrüsten. Ist auch sehr notwendig, weil das Spiel wird kontinuierlich schwerer. Je nachdem, wie viele Inseln du säuberst, wird es immer ein bisschen schwerer. Es gibt grundsätzlich einen Schwierigkeitsgrad, easy, normal und hart, aber trotzdem wird es insgesamt innerhalb dieser Schwierigkeitsgrade auch schwerer, je weiter du eben vordringst. Und das ist wahnsinnig wichtig und auch unglaublich motivierend, weil sich jedes Squad, was du übergreifend dann auch freischalten kannst, die immer aus 3 Mech-Einheiten bestehen, die spielen sich komplett unterschiedlich. Also man spielt dieses Spiel so die erste Stunde, die ersten 2 Durchläufe und dann merkt man, oh, ich kann ja hier neue Einheiten freischalten und die funktionieren komplett anders. Also während die Basiseinheit zum Beispiel eben einfach einer Faust, so typisch Transformer-mäßig, einfach mal ordentlich draufhaut und irgendwie 2 Schaden macht, hast du nachher auch so Einheitenkombinationen, die andere Gegner nur irgendwie rumschubsen können zum Beispiel, die dann nur Passivschaden bekommen, wenn sie irgendwie in Hindernisse stoßen. Oder du hast Einheiten, die Giftschaden austeilen, wo dann eher der Schaden halt indirekt und über längeren Zeitraum passiert. Und. Du hast Elektropeitschen, die dann erst richtig Schaden machen, wenn viele Gegner aneinander stehen. Also das Spiel öffnet sich von Spielstunde zu Spielstunde immer mehr und man hat immer mehr taktische Möglichkeiten und das ist ein so gutes Game Design, das hat es mich wirklich umgehauen.
Wir sind jetzt beide ungefähr, glaube ich, so 20 Stunden drin und also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es so, ich entdecke immer noch nach 20 Stunden jede Runde irgendeine neue Taktik, irgendeine neue Kombination aus verschiedenen Waffen und Fähigkeiten und das ist wirklich, wirklich, wie du es gerade schon beschrieben hast, das Spiel ist ja super simpel vom Grundprinzip. Man hat diese 8x8 Felder und dann kann man die Einheiten bewegen und eine Aktion ausführen lassen und die Gegner machen dann das Gleiche und das ist im Endeffekt das Grundprinzip, aber das Spiel layert dann so viele weitere Sachen drauf, wie halt verschiedene Waffen miteinander funktionieren. Zum Beispiel gibt es einige Einheiten hinterlassen eine Rauchwolke, einen Schuss abfeuern, da ist dann hinter denen entsteht so eine Abgaswolke. Und dann gibt es eine andere Einheit, die hat dann irgendwie diese passive Fähigkeit, dass alle Wolken auf der Map Blitzwolken oder Gewitterwolken sind und Schaden machen. Und wenn man die beiden Einheiten halt zusammen hat, dann ergibt sich daraus irgendwie eine ganz neue Spielweise, weil man dann versucht, alles mit Wolken einzudecken. Und da gibt's, und ich glaube, da merkt man auch, wie lange dieses Spiel in Entwicklung war, weil wirklich ganz viele von diesen einzelnen Waffen oder Einheiten oder sonst wie Mechaniken total interessant zusammenspielen. Und es ist nicht so, dass es so 3-4 überlegte Kombinationen gibt, die gut funktionieren, sondern also es kommt mir endlos vor, die Möglichkeiten. Weil es war 4 Jahre in der Entwicklung tatsächlich, irgendwie seit 2014 schon. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass die Grundidee schon früh stand und dass der Rest dann sehr viel Balancing war und neue Ideen reinbringen und einfach diese Grundidee erweitern. Und das, ja, das macht dieses Spiel unfassbar abwechslungsreich, wirklich. Obwohl es nur diese kleinen Level sind.
Aber das Geniale ist wirklich daran, dass sie es geschafft haben, diese Ideen einzubringen, aber das alles trotzdem so minimalistisch trotzdem daherkommt, dass das Spiel nie überladen wirkt. Ganz im Gegenteil. Also das, was Indie-Teams ja besonders gut können, ist, was FTL ja auch bewiesen hat, was so Spiele wie, keine Ahnung, Cardcrawl oder sowas ja auch gezeigt haben, eine ganz, ganz einfache, simple Idee, Spelunky und solche Geschichten, ja, eine ganz einfache Idee, aber viel reinzupacken, was deine Möglichkeiten betrifft. Also es gibt ja auch die Indie-Spiele, die sich halt einfach, die noch eine Idee und noch eine Idee, und du hast immer so das Gefühl so, es ist alles nicht so richtig ausgearbeitet, ja, und die hätten sich doch mal lieber auf eine Sache konzentrieren müssen, und genau das passiert hier. Es ist unglaublich einfach zu steuern. Du kannst einfach nur sagen, diese Einheit geht dahin und feuert und macht ihre Attacke. Die Einheit geht dahin und du hast nur 3 Einheiten, du hast nur 8 auf 8 Felder und die Missionen sind auch nicht prozedural generiert, sondern du hast immer die gleichen 4 Inseln mit den immer gleichen Missionen. Aber dadurch kommt so eine unglaubliche Stärke in dieses Spiel, weil du dieses Grundset einfach wahnsinnig schnell begriffen hast, wie die Steuerung funktioniert. Das ist alles super simpel. Und dann hast du diese spielerische Tiefe, die sich dann so nach und nach öffnet. Und das, finde ich, ist ihnen so dermaßen gelungen. Und es ist ein Paradebeispiel der Spieleentwicklung, meiner Meinung nach.
Ja, es ist wirklich beeindruckend gut designt, weil ich habe auch noch keine Waffe oder so gefunden oder keine Einheit getroffen, wo ich dachte, okay, das ist jetzt irgendwie unfair oder das ist irgendwie overpowered oder das macht das Spiel kaputt oder halt so eine Einheit, wo man, also in vielen Strategiespielen geht es mir so, dass ich irgendwann hast du einen Stil, den spielst du. Du machst immer diese eine Taktik. Du baust diese 5 Einheiten und mit denen spielst du dann alles durch. Und das habe ich hier wirklich, wirklich gar nicht. Ich bin wirklich jede Runde, kriege ich eine neue Idee und versuche dann mein Team umzubauen oder probiere mal eine andere Waffe zu kaufen. Und das ermutigen sie ja auch ganz, ganz clever, weil die Waffen, die man sich zwischen den Inseln ja kaufen kann, das ist ja mal zufällig, was im Shop verfügbar ist. Also kann man sich auch gar nicht.
Man kann sich gar nicht darauf einstellen, dass man eine bestimmte Waffe bekommt. Genau.
Genau.
Und was vor allem auch clever ist, so, man kennt es ja von den Konsolen, von der Xbox und so weiter, dieses Achievement-System. Das kann ja durchaus auch mal dazu führen. Also ich kenne das zum Beispiel in GTA. Hatte ich irgendwann mal so ein Achievement gesehen, schaffe es mit einem Auto 5 Überschläge zu machen. Ja, ist im Spiel völlig nutzlos, braucht man nie, aber ich hatte dann irgendwie die Motivation, das hinzubekommen und habe dann irgendwie eine Stunde Spaß dabei gehabt, dieses Achievement zu knacken. Und aber so meistens reizen mich so Achievements. Also gerade bei Steam oder bei GOG schaue ich irgendwie nie, was es da für Achievements gibt. Das ist mir da relativ egal. Ja. Hier sind die so dermaßen clever in das Spiel eingebunden. Und das, was wir gerade angesprochen haben, man hat keine feste Strategie und man hat nicht so diese Power-Einheiten, die man dann immer nutzt. Das ist hier so gut verwoben mit dem Achievement-System, weil es gibt insgesamt eben 10 Squads, die jeweils aus 3 neuen Einheiten bestehen, die man freischalten kann. Und dazu braucht man Münzen. Und diese Münzen bekommt man durch das Freischalten von Achievements, die eben in-game zu sehen sind. Also du hast eine Reihe von allgemeinen Achievements, wie zum Beispiel schaffe das Spiel im einfachsten Schwierigkeitsgrad im mittleren und im Hard durch oder erledige das Spiel mit 2 Inseln, mit 3 Inseln, mit 4 Inseln. Ja, so Standardsachen. Und jede Squad hat auch nochmal 3 eigene Achievements, die Squad-spezifisch sind. Also wenn du zum Beispiel jetzt eine Eiseinheit-Squad hast, dann kann da ein Achievement sein, friere 4 Einheiten innerhalb einer Runde ein oder sowas. Oder feuere deine Eiskanone 3-mal innerhalb einer Runde ab und solche Geschichten. Und dadurch hat man auch die Motivation, eben neue Squads auszuprobieren. Einerseits, weil man dann komplett neues Spielprinzip hat, aber eben auch dadurch, wieder 3 neue Achievements bekommt, die man wiederum braucht, um neue Squads freizuschalten. Also unglaublich motivierend. Das hat mich total gekickt und total gefesselt, auf diese Achievement-Jagd dann zu gehen und da neue Münzen freizuschalten, weil ich natürlich alle 10 Squads ausprobieren will und haben will in diesem Spiel, weil dann kann ich nämlich auch die Squads mischen. Ja. Man kann sich dann auch eigene Squads noch zusammenstellen. Unfassbar. Also das hat mich total gekickt. Ich war total süchtig, diese Achievements freizuschalten.
Das ist wirklich super, super smart. Ich wünschte, mehr Spiele würden das machen. Mir fällt wirklich nur so eine ganz kleine Handvoll Spielen ein. Die Wolfenstein-Spiele fallen mir mal ein, die ihr Level-Up-System ja auch über, über die Achievements, die nicht in-game, die, was sind das denn, die Outgame Achievements, also die halt auf.
Ja, aber die sind ja auch in-game zu sehen bei Wolfenstein. Also eben je mehr du was machst, desto besser wirst du darin.
Stimmt, genau. Und ja, das ist super, super clever hier auch. Und das ist alles in diesem, also zum einen ist das Spiel halt so von den Möglichkeiten, den taktischen Möglichkeiten so interessant designt, dass man dauernd was Neues ausprobieren will. Aber sie machen auch total viel halt, was einen so ein bisschen dazu drängt, gar nicht zu bequem zu werden. Und diese Achievements sind halt wirklich, wirklich eine dieser Sachen, weil man dann in diese Liste gucken kann und sagen, okay, ich mache jetzt diese Taktik, die ich nie ausprobieren würde, mit den, zum Beispiel mit den Eisblöcken irgendwie. Und mach das irgendwie mal, um mehr freizuspielen. Und das andere, was sie ja machen, ist die Story, in Anführungszeichen, ist ja, dass diese Insektenmonster die Reste der Menschheit auf diesen 4 Inseln überrennen und man halt per Zeitmaschine immer an einen Zeitpunkt zurückreist, wo man noch die Chance hat, das Schlachtglück zu wenden. Und wenn man Game Over hat, dann werden einem halt die überlebenden Piloten dieser Mechs angezeigt, weil die haben alle einen Piloten oder eine Pilotin, die auch Erfahrung sammeln und Skills haben. Und dann kann man einen davon auswählen, den man in der Zeitkapsel mit zurücknimmt zum Start des neuen Spiels. Und das ist auch so eine, finde ich, eine Mechanik, die einen wieder ein bisschen dazu drängt, so eine Entscheidung zu treffen. So, welchen Skill willst du in die nächste Runde mitnehmen? Irgendwie den Piloten, der einen Schutzschild hat oder den, der irgendwie mehr Schaden
und zwischen wem entscheidest du dich, wenn du jetzt irgendwie beide lieb gewonnen hast? Der eine ist im Kampf gestorben, aber die anderen beiden haben ordentlich gelevelt und beide haben irgendwie eine coole Fähigkeit. Man muss dazu sagen, man kann diese Piloten jederzeit, also die Grundklasse der Piloten ist, wenn man sie einmal hat, freigeschaltet, das heißt, du kannst dir auch wieder einen neuen eben wählen, der dann wieder bei 0 Erfahrung anfängt, also das ist nicht ganz so schlimm, aber eben der schon die Erfahrung gesammelt hat, der hat dann auch mehr Movesets zum Beispiel, kann weiter laufen und so weiter, also es ist durchaus ein Vorteil, die wieder mitzunehmen und das Spiel lebt von ganz, ganz, ganz vielen tollen Entscheidungen, man hat jeder Moment ist darin gut, dass er dich immer vor Entscheidungen stellt, die Konsequenzen haben. Also man hat nie so Leerlauf in diesem Spiel. Man hat immer sowohl in der aktiven Kampfphase ganz viele spannende Entscheidungen, als auch eben dazwischen. Welche Waffen nehme ich mit? Welchen Piloten nehme ich mit? Und das ist, also ich kann gar nicht aufhören, dieses Spiel zu spielen. Das ist wirklich ganz selten so der Fall immer noch. Auch gerade, weil wir ja beide jetzt eben auch viele als Spieltester ja auch aktiv Sachen spielen müssen und so. Ja. Bei diesem Spiel ist es so, dass man sich wirklich dabei ertappt, oh fuck, es ist irgendwie 4 Uhr morgens, ich wollte doch eigentlich nur eine Runde spielen und was ist denn jetzt passiert? Und man hat irgendwie 3 Durchgänge und 3 Inseln irgendwie gesäubert, weil man immer denkt, eine Runde noch, eine Runde noch. Also so dieses klassische Civilization, Fluch und Segen.
Genau. An Civilization musste ich nämlich auch total denken. Es gibt dieses wahrscheinlich total totgerittene Zitat von Sid Meier, dass ein Spiel ist eine Reihe interessanter Entscheidungen. Und aber je mehr ich drüber nachdenke, ist es einfach, beschreibt das Into the Breach einfach wirklich perfekt. Weil vom ersten Zug in der ersten Runde ist einfach jeder Moment musst du überlegen und es ist eine Herausforderung, irgendwie richtig zu handeln und die beste und cleverste Entscheidung zu treffen. Und es gibt überhaupt nicht, und das kommt, glaube ich, auch durch diese kurze Rundenzeit und durch die sehr aggressiven Gegner, kaum Leerlauf auf. Also sogar bei irgendwie einem Spiel wie XCOM, das jetzt natürlich kein wirklich harter Vergleich, aber sogar bei einem Spiel wie XCOM, das super aufregend ist, gibt's so diese Leerlaufmomente und Into the Breach fühlt sich ein bisschen an wie eine Version von solchen Strategiespielen, wo jeder Millimeter Fett irgendwie abgeschnitten wurde, das wirklich in jedem Moment maximal spannend ist und das ist auch nach 20 Stunden immer noch absolut wahr, dass ich keine Runde hatte, wo ich denke, naja, okay, das gewinne ich jetzt ja oder so, sondern es ist immer dieser Drive da, okay, wie besiege ich jetzt die Gegner oder was ist die beste Lösung, welche welches Missionsziel rette ich jetzt?
Das ist ein guter Punkt. Das wäre auch so, glaube ich, der einzige Kritikpunkt auf so einem sehr hohen Niveau, der sich diesem Spiel machen könnte, dass es eben im Vergleich zu sowas wie XCOM oder auch Advance Wars oder, wie heißt diese Fantasy-Variante? Fire Emblem, genau. Also die ja mechanisch durchaus eben durch diese Rundenstrategie auch so funktionieren, die genannten Vergleiche sind alle epischer von ihrem Aufbau her, von ihrer Kampagne her, von ihrer Geschichte, ja, so zusammenhängende Missionen. Into the Breach funktioniert da deutlich mechanischer, finde ich. Also jeder Kampf funktioniert so für sich gesehen und diese übergreifende Geschichte, die hat man halt nach dem zweiten, dritten Mal. Das ist ja nicht mal eine richtige Geschichte. Das sind irgendwelche No-Name-Piloten, die jetzt auch keine große Persönlichkeit oder so haben. Man baut keine persönliche Bindung zu diesen Figuren auf, wie das bei XCOM und Fire Emblem der Fall ist. Das ist hier schon wirklich sehr viel, ich würde fast sagen, brettspielartiger eigentlich. Also für mich fühlt sich Into the Breach an wie ein Brettspiel. Du hast, glaube ich, den Schachvergleich auch gezogen. Ja. Man ist sehr in der Mechanik drin, aber das ist durchaus positiv. Aber dieses, wenn man das eben so erwartet, hier Science Fiction und Mechs und es hat ja so eine Pacific Rim Atmosphäre, das ist spätestens nach dem ersten, zweiten Durchlauf, ist einem das völlig egal. Ja. Und ich glaube, du hast es so ganz nett gesagt, es fühlt sich so ein bisschen an, wie als guckt man in den Sandkasten und da spielen Spielzeug-Mechs gegen Ameisen irgendwie so, gell? Also, ja.
Ja, genau. Dem fehlt so, also dem, ja, das ist auch ein bisschen mein Kritikpunkt, es fehlt ein bisschen der Flair. Also immer wenn ich an Max versus Monster denke, bin ich irgendwie bei diesen ganzen abgefahrenen 90er-Anime wie Neon Genesis Evangelion und da ist einfach das Design der sowohl der Maschinen als auch der Monster so viel interessanter und hier sind es wirklich, es sind große Insekten und Roboter und Kampfjets und Panzer. Das ist ein bisschen, wirkt ein bisschen, ich will nicht, ja, uninspiriert schon. Also ich wünschte mir, da wäre ein bisschen mehr drin gewesen. Auch diese Hintergrundstory, wo tatsächlich einer der Writer von Fallout New Vegas dabei war, die ist ganz interessant, wenn man so ein bisschen sich aktiv die einzelnen Stücke Story, die man so zwischendurch mal lesen kann, zusammensucht, weil irgendwie ist halt eine Umweltkatastrophe und diese vier Inseln sind das Letzte, was von der überfluteten Erde übrig ist und diese ganze Zeitreisegeschichte, dass immer nur ein Pilot zurück kann, das ist alles total interessant, aber es ist wirklich so, es fühlt sich an wie nur der Pitch einer richtig coolen Story. Und ich hätte mir auch echt gewünscht, dass da ein bisschen mehr wäre in der Hinsicht, aber ich kann auch nicht so richtig das als richtig großen Kritikpunkt ansetzen, weil das Spiel einfach viel zu gut ist.
Nee, ich finde, das funktioniert sogar auf diesem Klischee-Level deswegen auch ganz gut, weil es ist halt so ein Pixel-Style, wie so gesagt, so ein isometrischer, und man erkennt halt sofort, wenn da ein Mech steht mit einer dicken Elektropeitsche, dann weiß ich sofort, was der kann. Ja, und wenn da ein großes Alien kommt, dann weiß ich, das hat keine Flügel, das kann ich ins Wasser schubsen. Und wenn dann halt ein fliegende, wespenartiges Viech ist, dann weiß ich, das hat eine große Reichweite und das brauche ich nicht ins Wasser zu schubsen. Und wenn dann ein ekliger Schleimblob kommt, dann weiß ich auch sofort, wenn ich auf den draufhau, dann wird der sich teilen. Ja, dann entstehen da zwei Blobs. Also diese Tropes, diese klassischen Mechs versus Aliens Geschichten, die dienen halt dem Spiel auch, um sofort zu erkennen, was machen die Einheiten und was können die. Also man fühlt sich ja auch nie so, dass man, oh, das hätte ich jetzt aber nicht erwartet, dass die Einheit das kann, sondern wenn die halt vergiftet ist, dann ist die halt grün und wenn die explodiert, dann ist die halt irgendwie rot und hat ein Sternchen-Icon dran. Also das funktioniert halt auch auf dieser Ebene, weil es halt so ein mechanisches Rundenstrategiespiel ist, wahnsinnig gut.
Da macht das Spiel auch sehr clever tatsächlich ein an diese ganze, es macht es auch sehr gut ein, an diese Komplexität heranzuführen, weil wenn wir das jetzt alles so aufzählen, wir sind jetzt 20 Stunden drin und haben irgendwie total viele Möglichkeiten schon gesehen. Das kann wahrscheinlich so ein bisschen überfordernd klingen, aber ich glaube, es ist tatsächlich ein sehr zugängliches Spiel, weil man muss ja diese, es gibt diese vier Inseln und man kann sich später jederzeit alle anspringen direkt, aber am Anfang hast du halt diese sehr simplen Mechs nur und musst die Inseln der Reihe nach spielen und die werden der Reihe nach
komplexer, würde ich sagen, oder?
Ein bisschen schwieriger und ein bisschen komplexer, genau. Komplexer trifft es besser als schwieriger, mit ungewöhnlicheren Möglichkeiten. Am Anfang hast du, okay, ist eine grüne Insel und der Wald fängt an zu brennen, wenn da ein Geschoss einschlägt. Das ist relativ straightforward, aber später hat man diese Sachen wie Elektrostürme, Vulkanausbrüche und solche Sachen, die irgendwie ein bisschen nicht ganz so offensichtlich sind, wie was Feuer macht, aber da wird man halt so Stück für Stück rangeführt und das macht das Spiel auch ohne großes Tutorial. Es gibt ein kurzes Tutorial am Anfang, um die Steuerung zu erklären, aber sonst hat es das gar nicht nötig. Es führt dann wirklich so ganz sanft in diese Komplexität rein.
Was ich auch wahnsinnig gelungen finde, ist das Missionsdesign. Also man hat sehr viele unterschiedliche Arten von Missionen und vor allem die Bonusziele, die dann halt motivieren. Also das geht los, wie du gesagt hast, mit zerstöre alle Aliens und dann geht es halt weiter. Du hast dann auch Gebäude, also es sind immer so kleine Städte dargestellt mit so Häusern und Gebäuden. Da heißt es dann mal, beschütze die Fabrik oder achte drauf, dass nicht dreimal irgendwelche Kraftwerke angegriffen werden, weil man eben so ein übergreifendes, so eine übergreifende Energieleiste hat über alle Inseln hinweg und wenn die am Ende ist, hast du auch verloren. Ja. Aber es gibt dann auch so coole Sondermissionen, wo du dann so ein Terraforming-Element irgendwie drin hast und du kannst jede Runde einmal diese Einheit irgendwie aktivieren, um irgendwie Graslandschaft in Wüstenlandschaft zu verwandeln und kannst es dann auch strategisch einsetzen, um eben Aliens, die da rumstehen, irgendwie Schaden zuzuführen. Oder wie du schon gesagt hast, so ganz viele Hazards, wie sagt man da, also so hin Vulkanausbruch oder ein großer Staudamm, wo dann auch mal eine Bonusmission ist, zerstöre den Staudamm. Das heißt, du musst dir dann genau überlegen, oder eine Flut kommt, ja, wann zerstöre ich diesen Staudamm, damit die irgendwie überschwemmt werden. Das ist total geil. Und gerade, weil es immer die gleichen Missionen sind auf der Insel, du hast so ein bisschen eine Wahl, du musst nicht immer alle machen auf einer Insel, kannst dann auch sagen, ich gehe jetzt eher auf diese Bonusmission, mache jetzt eher die schwierigere, da kriege ich irgendwie 3 Reputation, weil ich mir das zutraue, oder ich mache lieber die einfache. Dadurch, dass man die dann auch schon kennt und die Umgebung kennt, kann man sich noch mehr auf die Einheiten konzentrieren, die man jetzt mitgenommen hat. Das macht halt einen riesen Unterschied, ob du jetzt nur Einheiten dabei hast, die irgendwie andere Gegner rumschubsen können, wo du viel mehr mit der Umgebung arbeiten musst, als wenn du halt Leute hast, die direkt Schaden austeilen können, oder du gar keinen dabei hast, der irgendwie Fähigkeit X hat, du die aber dringend brauchst, damit der Zug nicht angegriffen wird und so weiter und so fort. Also ich finde, das ist echt ein großer Vorteil, dass diese Missionen nicht zufällig generiert sind, was ja bei so einem Indie-Projekt, Roguelike, 8x8 Felder, es wäre ja unglaublich naheliegend gewesen auch, und ich bin mir auch fast sicher, dass das im Laufe der Entwicklung sicherlich mal angedacht wurde, diese Level zufällig zu generieren, weil das wäre relativ simpel zu stricken.
Wobei man muss ja auch, es sind ja nicht exakt dieselben, also es gibt ja so ein Set an Terrains, auch für die gleichen Missionen, das sich ein bisschen unterscheidet, aber es macht auf jeden Fall einen Unterschied. Also wäre es 100% procedural generated, dann wäre da wahrscheinlich irgendwann diese Mission, wo halt das Terrain im Weg steht oder irgendwas nicht funktioniert oder es keinen Sinn macht. Ja, aber das trägt auch auf jeden Fall dazu bei. Weil es ist auch, es ist ein Spiel, wo man dauernd verliert. Von, weiß nicht, 100 Runden gewinnt man vielleicht irgendwie 5 oder so. Aber das ist ja das Konzept, und das ist trotzdem halt nie frustrierend, weil es halt auch eben immer fair ist. Und man hätte immer irgendwann die Chance gehabt, wenn man nicht vor 3 Runden den Fehler gemacht hätte, aber das merkt man in dem Moment auch, dass man vor 3 Runden halt einen Fehler gemacht hat.
Fair ist ein gutes Stichwort. Es ist wirklich sehr, sehr fair für ein Rundenstrategiespiel. Du hast eine Undo-Funktion, das heißt, du kannst immer, wenn du mit Einheiten gelaufen bist, bevor du den Angriff ausführst, kannst du jederzeit auch wieder zurücklaufen. Das heißt, man hat innerhalb des Spiels auch sehr viele Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren. Du läufst mal mit der Einheit darüber, guckst, wie viel Schaden würde ich jetzt austeilen? Ich laufe nochmal zurück, Undo. Dann läufst du mit der Einheit, wenn ich die da rüber schubse oder wenn ich den Felsen da, Also das macht auch so viel Spaß bei diesem Spiel, diesen perfekten Zug immer rauszutüfteln und sich dann auch irgendwann eingestehen zu müssen, okay, ich glaube, das funktioniert nicht, ich muss einfach jetzt mich vielleicht da selber in den Weg stellen, um die Zivilisten zu schützen. Oder du musst abwägen, okay, ich kriege diese Einheit nicht kaputt, lasse ich lieber die Zivilisten draufgehen oder verliere ich meine Bonus-Sternchen-Mission? Was ist mir denn jetzt wichtiger, was ist mir lieber, was kann ich irgendwie später in den anderen Missionen wieder leichter herstellen und so weiter? Das ist unglaublich gut, weil es immer fair ist, weil es immer deine Entscheidung ist. Und es gibt ganz, ganz, ganz selten mal eine Situation, wo man das Gefühl hat, das kann ich ja gar nicht schaffen. Es ist mir wirklich ein- oder zweimal begegnet in der Situation, aber es lag dann halt oft auch daran, ich konnte nicht immer nachvollziehen, war das jetzt was ich hätte vor 3 Runden vielleicht irgendwie anders hätte machen müssen, oder ist es wirklich gerade einfach eine Situation, wo ich in der Übermacht stehe? Aber es passiert ganz selten, wirklich ganz, ganz selten. Das ist unglaublich fair, und du hast auch immer noch einmal pro Runde eine Möglichkeit, scheiße, ich habe einen Fehler gemacht, ich kann die Runde komplett resetten, weil es ja quasi so eine Zeitmaschinengeschichte ist, kannst du einmal resetten. Und es gibt auch einen Piloten, der das dann zweimal kann. Also wirklich Paradebeispiel, dass man sich nie wirklich so arg über das Spiel ärgert, weil das sind ja bei Roguelikes, hatte ich immer sehr starke Probleme damit früher, dass man eben immer wieder von vorne anfangen muss, aber das stört mich bei diesem Spiel null. Das ist so so fair und eben auch, man hat immer das Gefühl, man hat was erreicht und man hat einen neuen Fortschritt.
Ja, ich glaube, das liegt, also sie machen das ja ein Stück weit auch mit ihrer ganzen, dieser Zeitreise-Story, dass das quasi, bei vielen dieser Roguelikes ist es ja so, man verliert halt irgendwie, weil es irgendwann zu schwer ist und dieses Schwierigsein ist irgendwie dann der Punkt von vielen dieser Spiele, dass man halt irgendwas überkommen muss. Aber das ist hier, finde ich, so gut auch von der Story und von der Mechanik eingebaut, dieses Restarten immer wieder, dass das sich nie wie ein Verlieren anfühlt, sondern halt wie ein, es ist immer ein Schritt auf dem Weg zum wirklichen großen Sieg am Ende beim Endboss. Und das machen sie einfach komplett total gut in jedem Aspekt des Spiels. Und ich glaube, das ist auch was, weil ich oft bei diesen Roguelikes so ein bisschen abpralle von diesen Spielen, die ich immer wieder spielen muss. Aber hier absolut nicht. Weil einfach, ich freue mich fast schon, wenn ich Game Over gehe, weil dann habe ich ja die Chance, am Anfang des Spiels mein Team zu verändern und irgendwie eine neue Strategie auszuprobieren. Und dann ist es fast schon, ah cool, ich habe verloren. Jetzt kann ich was Neues ausprobieren. Das ist wahrscheinlich auch ein ganz gutes Zeichen.
Und man kriegt ja immer irgendwas. Also man schafft ja auf jeden Fall irgendwie eine Kleinigkeit, und wenn man eben nur eine neue Waffe entdeckt hat. Es ist nicht nur eben, dass man selber besser wird, weil man neue Strategien entdeckt, vielleicht auch mal im Endkampf dann gelernt hat, ah okay, darauf muss ich jetzt vielleicht eher achten oder einen neuen Feindtyp irgendwie einzuschätzen weiß. Man hat meistens eben auch eine neue Münze oder irgendwas freigeschaltet, um dann eine neue Squad zu haben und irgendwas Neues freizuschalten. Und das finde ich ist wirklich wahnsinnig gut gelungen. Also auch zu empfehlen für Leute, die halt von sich aus sonst sagen, wie ich früher, mit Roguelikes kann ich eigentlich gar nichts anfangen. Also es ist deutlich angenehmer und fairer als zum Beispiel auch FTL. Da war die Progression schon auch hinter einer größeren Hürde versteckt.
Ja, FTL war auch gar nicht so, also falls es jetzt irgendwie so klingt, wir hypen jetzt nur als FTL-Fans das Spiel. Also ich war überhaupt nicht groß tatsächlich in FTL. Das war mir aber, ich fand's cool, aber es war mir zu hektisch, weil es ja dann doch irgendwie so ein Echtzeit-Element hatte. Und bei Into the Breach fühlt sich's halt wirklich, und da, auch das wieder so ein bisschen so dieser, wo mein Schachvergleich herkommt, das ist dieses, ich überlege mindestens genauso lange über meine Züge, wie ich sie ja wirklich ausführe. Also von der Zeit, die eine Runde dauert, bin ich die Hälfte am wirklich konzentriert am Nachdenken, wie ich jetzt am cleversten irgendwie diese Monster zurückschlage. Und das nimmt ein bisschen diesen unangenehmen Zeitdruck, den ich bei vielen Roguelikes verspüre, dass ich halt irgendwie gerade bei Echtzeitspielen, dass man dann irgendwie die ganze Zeit den Gegnern ausweichen muss. Und hier ist es ja, im Endeffekt geht es eher darum, dass man schnell genug die Gegner halt vernichten muss. Also dass man eigentlich immer in der Offensive ist. Und dieses Spiel würde mich wirklich fertig machen, wenn es auf dem Handy oder auf der Switch wäre.
Du, das kommt auf jeden Fall. Wie gesagt, momentan nur für den PC auf Steam und auf GOG zu haben. Ich glaube, bei GOG gab es sogar noch FTL dazu, aber da bin ich ganz bei dir. Auch wenn man gesagt hat, FTL war jetzt nicht so meins, die Spiele unterscheiden sich schon sehr. Also eben, es ist ein ganz anderes Genre. FTL war da viel stressiger, aber natürlich kann man Into the Breach nicht nennen, ohne FTL zu nennen. Das gehört da schon ein bisschen so dazu, aber ich finde es wirklich besser. Und vor allem eben auch für Leute, die wirklich von sich aus sagen, ja, sowas wie XCOM, sowas wie Rundenstrategie mag ich, die sollten da auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Es ist, wie gesagt, eins der frühen Highlights dieses Jahr, nach Celeste wahrscheinlich schon der zweite Indie-Knaller. Und ich würde sogar wirklich dieses Indie wegstreichen, weil ich bin mir relativ sicher, dass es am Ende des Jahres auch bei vielen noch in Erinnerung sein wird, trotz dass es so früh rauskam.
Modern Classic.
Ich bin sehr gespannt, wie es sich verkaufen wird, weil FTL ist halt als dieser ganz frühen Indie-Spiele, das dann auch in tausenden Bundles war, also wahrscheinlich hat jeder irgendwie FTL, das hat sich ja fast 3 Millionen Mal, glaube ich, allein auf dem PC irgendwie verkauft. Bin ich sehr gespannt, wie Into the Breach sich durchsetzen kann, weil verdient hätte es einen größeren Mainstream-Erfolg meines Erachtens, und wenn ich mein direktes Umfeld anschaue, was halt irgendwie diese Gaming-Filterblase ist, da kommt es auf jeden Fall auch sehr gut an, und die Reviews sind alle sehr gut. Deshalb bin ich hoffe ich, dass sich diese 4 Jahre, die sie da in dieses Spiel gesteckt haben, wirklich auch für die Entwickler auszahlen, weil wenn das ihre Entwicklung ist von FTL zu Into the Breach, dann bin ich sehr gespannt, was ihr drittes Spiel sein wird.
Absolut, das habe ich mir auch schon gedacht. Hammer. Wunderbar, also der einzige Grund, dieses Spiel nicht zu kaufen momentan, kostet 15 Euro um den Dreh rum, ist dass man sagt, man wartet auf die Switch-Version oder auf die Handy-Version oder iPad-Version. Das wäre für mich der einzig legitime Grund zu sagen, ich kaufe es noch nicht, weil selbst auf alten Laptop-Möhren läuft dieses Spiel, glaube ich, problemlos. Das hat irgendwie 300 MB zum Installieren und braucht auch keine schicke Grafikkarte. Es hat ja keine, es ist ja ein statisches Spiel, wenn man so will. Hat halt nicht mal irgendwelche großen Animationen, ein Pixelspiel. Also das läuft auch auf euren alten Laptops wunderbar. Und von daher geht raus und spielt Into the Breach. Und wenn ihr Fragen habt, wir haben bei uns auf dem Discord, wird sich fleißig ausgetauscht im Indie-Channel. Wir müssen wahrscheinlich einen Breach-Channel gründen. Also wenn ihr Fragen habt, Daniel und ich sind dort auf jeden Fall anzutreffen. Da gibt es wirklich sehr viel zu besprechen und sehr viel sich auszutauschen. Dann viel Spaß mit diesem Spiel. Wenn ihr auch nur ansatzweise so viel Spaß hattet wie wir beide, dann habt ihr eine gute Zeit vor euch. Es ist wirklich eine ganz, ganz dicke Empfehlung. 120% von uns, oder? Wir lieben ja Zahlenwertungen, Daniel.
Mindestens, ja.
Wir hören uns demnächst wieder, Daniel. Dich findet man bei lostlevels.de und natürlich bei uns auf dem Discord als Sofakissen. Bis morgen. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.